Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich heiße Daniel, bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich habe neulich von unserem wunderbaren IT-Team eine E-Mail bekommen mit dem Hinweis, haltet eure Dienstgeräte aktuell, ihr arbeitet mit sensiblen Daten, Updates sind wichtig. Und dann gab es so diesen Moment, wo man weiß, ich mache ja immer alles, wo man mit guter Gewissheit dann trotzdem einmal nachguckt, weil man eben diese Mail bekommen hat, aber ich mache ja immer alles. Und dann klicke ich so auf Einstellungen, einfach nur für mein Gewissen nochmal dieses gute Gefühl zu sehen, dass man eh immer alles beachtet, was so gefordert wird, um dann entsetzt festzustellen, dass ich keine Updates gemacht hatte und diese Erinnerung nötig war. Also alle Updates so runtergeladen, dann startet das ganze Ding ja nochmal neu auf dem Handy und auf dem Laptop. Und als der dann neu gestartet ist, sieht alles aus wie vorher. Nichts wirklich verändert. Also beim Laptop war noch so ein anderes Hintergrundbild, aber sonst sah das im Großen und Ganzen so aus, wie es halt immer aussieht. Aber ich weiß und ich vertraue natürlich auch unserem IT-Team, dass im Hintergrund ganz grundsätzlich Dinge erneuert wurden. Dass Sicherheitslücken geschlossen wurden, von denen ich keine Ahnung hatte, dass sie existierten, dass es jede Menge neuer Funktionen gibt, die ich wahrscheinlich nicht nutzen werde, aber es ist alles da. Und der Punkt ist, mein Computer, der brauchte keine Reparatur, aber er musste erneuert werden, damit er langfristig arbeiten kann und nicht irgendwie angefochten werden kann. Es brauchte keinen neuen Computer, aber es brauchte eine neue Ausrichtung. So, und jetzt sitzen wir hier im neuen Jahr, erster Gottesdienst der Christusgemeinde Barmbek Süd im Januar. Und vielleicht sitzt du hier auch und denkst, ja, so das eine oder andere könnte erneuert werden. Ich weiß, einige von uns gehen gerade durch hammerharte Krisen. Manche von euch können deswegen auch hier nicht sein. Wir denken an euch und mein Gebet ist, dass euch diese Predigt auch dient und ermutigt. Aber dann gibt es jede Menge Menschen, die vielleicht sagen, ja, es geht so seinen Gang. Nichts wirklich Neues. Und wenn du so an deine Beziehung denkst, dann sagst du, im Großen und Ganzen ist es so okay, aber es fehlt hier und da so ein bisschen Tiefe. Oder du denkst daran, dass morgen wieder die Arbeit anfängt, das Studium und das Wort will ich gar nicht erwähnen. Die Schule ist auch wieder angesagt. Und es geht alles so seinen Gang. Man hat so einen Trott. Und dann ist auch der Glaube. Vielleicht glaubst du bereits an Gott oder du sitzt heute in diesem Gottesdienst, weil du dir gesagt hast, ey, neues Jahr, ich will mich mit dem christlichen Glauben jetzt nochmal auseinandersetzen. Voll cool, dass du da bist. Also sitzt hier, dieser Glaube ist irgendwie vorhanden, aber so richtig das Feuer, so richtig die Freude, nicht da. Wie wär's, wenn wir uns diesen Gottesdienst gönnen, um uns neu auszurichten, Dinge erneuern zu lassen? Und das ist kein guter Vorsatz, zu dem ich euch einlade, sondern es ist ein Weg. Ein Weg, den Jesus anbietet und den du heute neu beschreiten kannst, wenn du das möchtest. Wir haben diese Predigtreihe und auch den ganzen Monat mit dem Wort Aufbruch überschrieben. Das seht ihr auch auf den Bibelleseheften, steht es auch vorne drauf. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, dass Jesus auch über einen neuen Aufbruch, über einen neuen Weg spricht. Wir sehen das im Matthäusevangelium, einem der Lebensberichte über Jesus in den Kapiteln 5, 6 und 7, die Bergpredigt. Und da beschreibt Jesus, wie es aussehen kann, wenn man sein Leben mit ihm führt und mit ihm gestaltet. Und jetzt ist eine Sache immer ganz wichtig, wenn man über die Bergpredigt redet. Diese drei Kapitel beschreiben nicht, wie man Christ wird. Tu dies und du wirst Christ. Ganz wichtig. Sondern es beschreibt, wie wir ein Leben mit Gott führen können, wenn wir uns entschieden haben, dass wir mit ihm leben möchten. Das ist wichtig. Und in dieser Predigt sagt Jesus einige richtig krasse Sachen, die ganz neu waren und immer noch sind. Er definiert das neu, was es bedeutet, ein glücklicher Mensch zu sein. Glücklich sind die, da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Er redet neu darüber, was es bedeutet, Besitz zu haben und wie man damit umgeht. Er redet neu darüber, wie wir mit Worten umgehen und so weiter und so fort. Und inmitten dieser krassen Worte über den neuen Weg, die neue Ausrichtung, platziert Jesus jetzt kein neues Gebot, sondern ein neues Gebet. Das Vaterunser. steht so ziemlich in der Mitte von der Bergpredigt. Also für die Nerds, für die das spannend finden, habe ich zwei Zahlen mitgebracht. Also vom Anfang der Bergpredigt bis zum Vaterunser sind es 116 griechische Wörter, wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Und vom Ende vom Vaterunser bis hin zum Ende der Bergpredigt sind es 114. 116, 114, also ziemlich die Mitte. Und ich finde das richtig, richtig cool. Denn das, was wir brauchen, um diesen Weg mit Jesus zu gehen, das sind keine neuen Appelle, es ist eine neue Kraftquelle. Und man könnte quasi sagen, das Vaterunser, das ist das Kraftwerk der Bergpredigt. Das Vaterunser ist das Kraftwerk der Bergpredigt, das uns befähigt, so zu leben. Und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass Christen überall dieses Gebet beten. In allen Kirchen, überall auf der Welt, auf allen Kontinenten wird dieses Gebet gebetet. Und der Vater hört es und er formt die Welt, so wie er das gerade für richtig hält. Jemand hat mal gesagt, das Vaterunser könnte auch so das erste einfache Glaubensbekenntnis sein. Denn da sind ganz viele zentralen Lehren drin, von dem, was Christen so glauben. Und es wird durch alle Jahrhunderte hinweg gebetet. Von den allerersten Christen, die das ja erklärt gekriegt haben, bis heute wird dieses Gebet gebetet, über 2000 Jahre auf allen Kontinenten rund um den Globus, dieses eine Gebet. Es ist total schlicht, es ist einfach. Wenn wir es am Ende von diesem Gottesdienst beten, sind wir in einer Minute damit durch. Und trotzdem ist alles drin. Und dieses Gebet beginnt jetzt aber nicht mit dir und mir und unseren guten Vorsätzen für das neue Jahr und was wir uns so vorgenommen haben, sondern es beginnt bei Gott. Matthäus Evangelium Kapitel 6 in den Versen 9 und 10 lesen wir Folgendes. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich will über diesen letzten Teil gerne sprechen. Was bedeutet es, wenn wir sagen, dein Reich komme? Wenn wir beten, dein Reich komme, dann drücken wir Gott gegenüber quasi aus, deine Zukunft soll schon jetzt diese Erde hier berühren. Etwas von dieser Zukunft, Gott, die du siehst, soll schon jetzt hier realisiert werden. Und da stecken mindestens vier Dinge drin. Jetzt gibt es ein bisschen Theologie. Seid bereit. Erstens steckt da drin, wir beten, wenn wir beten, dein Reich komme, dass Gott diese Erde von Grund auf erneuert. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass sie zwar auch das Leid beschreibt, durch das viele von uns gehen müssen, sie beschreibt auch Kriege und all das, aber diese Welt endet nicht in einem großen Chaos, sondern die Welt endet damit, dass der Himmel auf die Erde kommt, die Erde neu gemacht wird. Und wenn wir das beten, dann beten wir, Gott, mach diese Erde neu, mach dem Bösen ein Ende, schaff der Gerechtigkeit und dem Frieden Raum. Das Zweite, was wir beten, wenn wir beten, dein Reich komme. Wir beten, dass etwas von dieser Zukunft schon jetzt mehr unsere Welt durchdringt. Jesus hat gesagt, als die Leute gefragt haben, wann kommt denn dieses Reich, sagt er, es ist schon jetzt unter euch angebrochen, da wo ihr zusammen seid. Also beten wir, dass mehr Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Wir beten, dass mehr Menschen Heilung finden, mehr Beziehungen geklärt werden, mehr Versöhnung da ist, mehr Gerechtigkeit, dein Reich komme. Drittens, dein Reich komme bedeutet aber auch die Einladung, dass der König Jesus seinen Thron in meinem Herzen aufstellen darf. Denn das Reich Gottes ist nicht nur da draußen, sondern es beginnt hier drinnen. Und wir sagen, Jesus, es ist nicht mein Weg, zu dem ich dich einlade, sondern wenn ich bete, Jesus, du bist der König, dann sage ich auch, du bist der Chef. Ich gehe deinen Weg nach deinen Spielregeln. Ich ordne mich dir unter. Ich lade dich neu ein in mein Leben, in mein Herz. Und dann gibt es eine vierte Bedeutung und die ist für uns in irgendeiner Form relevant, weil wir eine evangelische Freikirche sind. Es gab ja lange Zeit hier, gerade im Westen Europas, nur eine Kirche, die katholische, die universelle sozusagen Kirche. Dann gab es die Leute, die was verändern wollten, die Reformatoren, Martin Luther und so weiter. Und die haben gesagt, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir auch für die Reinheit und die Kraft der Predigt, der Lehre. Denn wie sollen denn Leute glauben, wenn sie nicht das Wort hören? Das heißt, jedes Mal, wenn wir beten, dein Reich komme, haben sie gesagt, dann beten wir auch für alle Missionare. Ja, wir beten für Christian in Südamerika. Wir beten für Fenja in Südafrika. Nächsten Sonntag wird sie von uns ausgesandt. Wir beten für Nora in Süddeutschland, alle im Süden. Wir beten für die. Wir beten für die Predigerinnen und Prediger außerhalb von diesem Kirchengebäude. Wir beten für alle Pastoren, dein Reich komme, für die Kraft der Lehre. Und das kann einem manchmal so ein bisschen abhanden kommen, wenn man dieses Gebet einfach so betet und hier eben einen Gottesdienst feiert. Ich habe ganz viele Jahre hier die Jugendarbeit gemacht. Und einer meiner Aufgaben war so quasi aus einem ganz kleinen Pflänzchen eine Jugendarbeit zu entwickeln. Und dann war es so, dass wir uns immer unten in unseren Kellerräumen getroffen haben und wir haben echt viel Herzblut und echt viel Kraft da reingesteckt, um einen richtig coolen Abend zu haben. Und dann waren da vielleicht so 20 Teenies oder so. Und nach einem so einen Abend kam ein Mitarbeiter zu mir und war so irgendwie so halb frustriert und sagte, was machen wir hier eigentlich? Wir geben uns voll viel Mühe, aber das sind so 20 Leute sind da. Wofür machen wir das? Die Welt ist so groß und was hat das überhaupt für eine Bedeutung? So tiefe Sinnfrage. Und wenn man einfach nur so mit bloßem Auge schaut, dann kann man diese Frage stellen. Aber geistlich gesehen müssen wir uns erinnern, Gebet ist keine Flucht vor der Realität. Wenn 20 Teenies beten, dein Reich komme, dann ist das kein Rückzug aus dieser Welt. Dein Reich komme ist ein Schlachtruf, ein geistlicher. Und ich weiß, wir leben in Zeiten, wo Krieg echt ein großes Thema ist. Wenn dir das zu martialisch ist, stell dir einfach Fußballfans vor. Ja? Schalalalalalala, dein Reich komme. So. So stelle ich mir das oft im Lobpreis vor, ich die Hände hebe. Und ich sage, yes, ich feuer König Jesus an. Dein Reich komme bedeutet, das Reich der Finsternis wird weniger, wo das Reich von Jesus sich ausbreitet. Dein Reich komme hat auch eine politische Ebene, nicht gegen Menschen, aber wenn wir sagen, das Reich von Jesus soll sich ausbreiten, das heißt auch gottfeindliche Regime werden weniger, wo sich das Reich Gottes ausbreitet. Gottfeindliche Politik wird weniger, wenn wir sagen, dein Reich komme, Jesus, deine guten Gedanken sollen sich entfalten. Dein Reich komme, Gottes Vision für jetzt und das nächste Jahr und das Jahr danach. So, wenn wir über das Reich Gottes reden, stellt sich gleich auch die Frage, ja, was bedeutet das denn? Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Reich Gottes ist kein Staat, ist kein geografisches Gebilde, es ist da, wo das passiert, was Gott will. Und jetzt ist natürlich die Frage, was will denn Gott? Darüber können Theologen so viel reden wie über das Reich Gottes. Ich mache es ganz kurz. Gott will Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann beten wir quasi, Gott, die Bergpredigt soll geschehen. Also nicht exklusiv, da gibt es noch viel mehr, was noch passieren soll. Aber in diesem unmittelbaren Kontext, es ist Gott, wir wollen sehen, was wir hier lesen, dass das passiert. Und ich fasse es mal zusammen. Erstens beten ist der Wille Gottes, dass bestimmte Menschengruppen gesegnet werden. Segen für Barmherzige, Segen für Friedensstifter, Gutes für Leute, die Leid tragen, denn sie werden getröstet werden, heißt es da. Segen für Leute, die verlacht werden, weil sie an Gott glauben. Segen, das ist der Wille Gottes, dass Menschen Gutes widerfährt, die in unserer Gesellschaft vielleicht eher am Rande stehen oder aufgrund ihres Lifestyles belächelt werden. Segen für die. Das ist Gottes Wille. Dein Wille geschehe. Das Zweite ist, Gottes Wille ist eine tiefe Ehrfurcht vor allem menschlichen Leben. Du kommst nicht umhin, wenn du diese drei Kapitel liest in der Bergpredigt, zu sehen, was für eine hohe Sicht Gott von dem menschlichen Leben hat. Sein Wunsch ist es, auch dieses Jahr, dass du und ich eine tiefe Ehrfurcht vor anderen Ebenbildern Gottes entwickeln, dass das Leben heilig ist, ob es geboren oder ungeboren ist, ob es jung und vital oder alt und nicht mehr so vital ist. Lies was da über Worte gesagt wird, über das Töten, über andere Dinge in der Bergpredigt. Gott will Segen für bestimmte Menschengruppen, tiefe Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben und dann ein drittes, er will einen persönlichen Glauben an die alles überragende Bedeutung Gottes. Gott wünscht sich, dass wir glauben, dass er wirklich alles wert ist. Woher nehme ich das? Jesus sagt, ey, wenn ihr meinen Weg mit mir geht und ich diese Vision habe von Frauen und Männern, die Friedensstifter sind, die sanftmütig sind, die all diese Sachen machen, dann gehört Gebet dazu, dann gehört Fasten dazu, dann gehört dazu, dass ihr euren Besitz nicht festhaltet, sondern reingebt in das, was ich tue. So, und was gibt er für eine Begründung? Die Begründung ist nicht der Applaus der anderen. Die Begründung ist noch nicht mal, dass ich mich gut dabei fühle. Die Begründung ist immer, der Vater, der im Verborgenen sieht. Wir tun Dinge, die wir tun, weil wir unter dem Blick Gottes stehen, weil er zählt. Ich stell dir mal vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn du eine Frau oder ein Mann wärst, die sich weniger fragt, was denken die anderen und was habe ich davon, sondern ich glaube, Gott findet das gerade cool, was ich mache. Und das reicht. Wir beten, dein Wille geschehe. Was wir nicht beten ist, ich will deinen Willen tun. Jesus sagt, dein Wille geschehe. Und damit lässt er so ein bisschen offen, wie dieser Wille geschieht, oder? Wenn wir die ganze Bibel anschauen, dann ist völlig klar, Gott ist immer der Erste, der handelt. In den großen Aktionen der Bibel, die großen Linien sehen wir, Gott ist immer der erste Akteur. Wir Menschen sind nicht die Hauptakteure. Deswegen hat dieses Gebet auch was total Entlastendes. Gott, handle du und ich folge dir im Vertrauen. Ich schaue, was du tust und ich hänge mich da einfach nur dran. Und mein Wert hängt nicht davon ab, was ich dieses Jahr alles wuppe und wie gut meine Vorsätze laufen und wie super das Weihnachtsfest gelaufen ist, sondern Gott, mein Wert steht fest vor dir, ohne dass ich etwas getan habe. Und wo wir das durcheinander kriegen, da sehen wir das, was in 1. Mose 3 passiert. Das ist der Sündenfall. Menschen sind da bereits Ebenbilder Gottes. Sie können mit Gott reden und Zeit haben, aber dann gibt es diesen tragischen Moment, wo ihnen das nicht reicht, wer sie vor Gott sind. Wir müssen noch mehr. Und das kippt. Und Jesus nimmt dieses Vaterunser und er rückt alles ein bisschen gerade, indem er sagt, du darfst Gott Vater nennen. Dein Wille geschehe. Erstmal ohne mich. Ich bete nur, dass du was tust. Ich glaube, den Punkt setze ich so. Und ich glaube, es ist so, dass wenn wir das verankern können, dann können wir sehr fröhlich in dieses Jahr gehen. Dass vor der Aktivität die Identität steht. Entspannt. Aber Jesus bleibt nicht bei dem Kleinen. Er weitet den Blick, denn dann heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe und wie im Himmel, so auch auf Erden. Und auf einmal wird aus diesem Gebet, was man persönlich redet, etwas Kosmisches. Er sagt, der Wille Gottes, das Reich Gottes, wo alles neu wird, wo die Leidtragenden getröstet werden und so weiter und so fort, die reinen Herzens Gott sehen und so, das alles. Nicht wie im Himmel, so auch in meinem kleinen Herz. Nicht wie im Himmel, so auch in meiner Ortsgemeinde, sondern er sagt, ich will das für die ganze Erde. Ich will das für alle Menschen. Und hier findet so eine Kurskorrektur im Vaterunser statt, wenn wir das auch nachher wieder beten. Guck mal, wenn du auf dein neues Jahr schaust, 2026. Ich habe auch so eine Jahresreflexion gemacht und mir Sachen vorgenommen und Ziele und so weiter. Es geht ziemlich viel um mich. Und Jesus sagt hier in diesem Vaterunser, erheb den Blick, denk größer. Er sagt ja auch, unser Vater. Weißt du, was das bedeutet für uns Hamburger und Hamburgerinnen? Ja, er ist auch dein Vater und er ist auch mein Vater, aber Christsein lebt sich in Gemeinschaft. Es ist eine Bewegung, es ist eine Community, die miteinander auf dem Weg unterwegs ist. Und so kann aus so einer kleinen Bewegung, Jesus lehrte einige Jünger an einem Berghang in Galiläa auf dem Land, etwas Visionäres werden, etwas, das wirklich Veränderung bringt. Gottes Plan ist es, dass junge Menschen Visionen haben. Gottes Plan ist es, Apostelgeschichte 2, dass alte Menschen nicht von der Rente träumen, sondern geistliche Träume haben und dass in dieser Kraft des Heiligen Geistes etwas anfängt, was das eigene Leben hinter sich lässt und die anderen sieht. Man sieht es in der Bibel. Fischer werden zu Aposteln, Sünder werden zu Märtyrern. Und ich glaube, das Gebet hat die gleiche Power heute, dass es normale Menschen wie dich und mich rausruft aus einem vielleicht auch selbstbezogenen Leben hin zu einem Leben in der Kraft Gottes. Und wir stehen ein für Gottes Anliegen in unserer Zeit. Hier, heute. Der Theologe F.D. Brunner hat das Vaterunser kommentiert und auch diesen Ausspruch von wie im Himmel, so auf Erden. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Er schreibt, der Ausdruck wie im Himmel lehrt uns, dass Gott mit Engeln und Geistern, also Geister ist auch Engel, also Hebräerbrief, dienstbare Geister und so, Geister eine Art lebendiges Projekt verfolgt und dass die Erde nicht alles ist, was es in der Geschichte gibt. Es gibt eine Art aufregende, unsichtbare Welt, die in vollkommenem Gehorsam gegenüber Gott wirkt, wo Gottes Name, Reich und Wille mit dem Respekt behandelt werden, den sie verdienen. Darüber hinaus fordert uns dieser Ausdruck auf, zu glauben, dass so etwas wie himmlische Anbetung und Gehorsam auch die Erde berühren können. Das kühne Wie erlaubt uns, so zu denken. Jetzt überleg mal, was würde das für deine Gebete bedeuten, wenn das wahr ist? Wenn Jesus sagt, ey, wenn du betest, dann möchte ich, dass du so betest. Was würde es für deine Gebete bedeuten, wenn du erwartest, dass Himmel und Erde sich tatsächlich berühren können? Ich möchte euch ein anschauliches Beispiel dafür geben. Und mein Gebet, meine Hoffnung ist, dass es was anregt in euch. Das ist die Story von einem richtig inspirierenden Pastor. Wobei er nicht als Pastor arbeitet, er ist Unternehmer. Aber das, was er tut, ist zutiefst pastoral. Er ist ein Mann mit einer Reich-Gottes-Vision. Er ist also Unternehmer, er betreibt und besitzt verschiedene Trampolinparks und verdient da auch sehr gutes Geld. Aber dieser Job ist für ihn nur ein Mittel, um seine Liebe zu Jesus auszuleben. Wie sieht es aus? Nun, er nimmt seinen Wohlstand und er stellt Leuten zum Beispiel zinslose Darlehen zur Verfügung. Er ist jemand, der schon bevor der Trampolinpark aufmacht, diese Parks öffnet für alleinerziehende Mamis, die mit ihren Kids kommen können. Und die Kinder können sich austoben und die Mütter können mal kurz so einmal durchatmen. Er ist jemand, der abends manchmal es gestattet, dass junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen dort im Warmen und im Trockenen übernachten dürfen. Er ist jemand, der diese Trampolinparks kostenfrei für Worship-Abende zur Verfügung stellt. Wie im Himmel, so auch im Trampolinpark. Was ist es für dich in deiner Welt? Jesus sagt, betet so. Wenn ihr mich fragt, wie ihr beten sollt, dann sage ich, betet so, dass etwas von dem, was Gott sieht, mehr reinkommt in Hamburg. Und das kann ja ganz klein und unspektakulär sein, so wie das Reich Gottes häufig anfängt. Dass du einfach sagst, hey, wenn ich morgen im Studium und auf der Arbeit bin, dann sind das um mich herum nicht die Statisten für meinen Lebensfilm, sondern das sind Ebenbilder und du behandelst sie entsprechend. Es kann sein, dass du sagst, ich treffe die Entscheidung zu vergeben, noch lange bevor irgendjemand mich um Vergebung gebeten hat. Es kann sein, dass du gerade über eine Entscheidung nachdenkst und dich fragst, was denken die Leute? Lass doch das Vaterunser die Frage umdrehen und du stellst dir die Frage, was denkt Gott? Und wie sähe eine Entscheidung aus, die ich aus Vertrauen und nicht aus Angst fälle? Das Reich Gottes beginnt in der Bibel immer wieder klein, unspektakulär oder in Jesu Worten im stillen Kämmerlein. Aber es ist ein Baum, der wächst und der immense Kraft hat. Total cool, oder? Aber hier ist jetzt eine Gefahr. Du kannst jetzt sagen, oh, das klingt irgendwie spannend. Ich glaube, ich will das mal ausprobieren. Und du startest durch, nur um nach ein paar Wochen und ein paar Monaten innerlich leer zu sein. Man kann ganz viel für Gott machen und dabei die Freude verlieren. Man kann ganz viel wuppen, liebe Maren, wenn du jetzt in dein Vikariat startest und mit der Zeit bekommt man eine dünne Haut, ist genervt oder wird zynisch. Aber es gibt Leute, die die lange Strecke gehen und die das fröhlich tun. So, was ist der Unterschied? Ich glaube, der Unterschied ist nicht so sehr, was Leute machen und wie viele Stunden sie damit beschäftigt sind und arbeiten oder was auch immer tun. Der Unterschied ist das, warum, mit welcher Haltung bin ich hier eigentlich unterwegs? Mutter Teresa, eine Frau, die in Indien in den Slums da wirklich ihr Leben hingegeben hat, um für kranke Menschen zu sorgen, die hat es einmal folgendermaßen beschrieben. Weil wir Ordensleute sind, Nonnen, liegt unsere eigentliche Berufung nicht darin, für die Aussätzigen oder Sterbenden zu sorgen, sondern Jesus anzugehören. Weil ich ihm angehöre, ist die Arbeit für mich ein Mittel, meine Liebe zu ihm in die Tat umzusetzen. So ist die Arbeit kein Ziel, sie ist ein Mittel. Und es ist der Herzschlag der Predigt. Nicht leisten für Gott, sondern leben mit Gott. Wo arbeitest du mehr für Gott, als ihn zu lieben? Und Arbeit muss nicht bezahlt sein, ne? Guck mal. Bei uns in der Christusgemeinde ist es so, wir haben einen großen Freundeskreis und dann haben wir einen Kern von Leuten, das sind unsere Mitglieder. Das sind die Männer und Frauen, die gesagt haben, jo, das sind meine Pastoren, das ist meine Theologie, meine Werte, meine Ziele, das ist hier mein Zuhause. Und wir gestalten das Ganze dadurch, dass wir jeder von uns einen finanziellen Beitrag leistet, mitarbeitet und so weiter. Und wir haben so Solidaritätsdienste. Das bedeutet, der Grund, warum du heute hier einen Kaffee trinken kannst und in ein sauberes Gemeindehaus kommst, ist, dass unsere Mitglieder 2 bis 3 Mal im Jahr Kaffee kochen und putzen. Und hier lässt sich das Prinzip sehr schön illustrieren. Ich habe es schon oft erlebt, dass Leute hier waren, die waren nicht so richtig happy, als sie den Staubsauger geschoben haben über den Flur, über den Teppich. Und das verstehe ich, putzen macht nicht jedem Spaß. Der Höhepunkt oder der Tiefpunkt war, als mich mal jemand angeschrien hat, weil er geputzt hat. Und das Pendant dazu ist, jemanden, den ich gesehen habe, ich habe Danke für das Putzen gesagt. Und sie hat mich angelächelt und gesagt, ey, ich kümmere mich um das Haus des Herrn. 2 Erwachsene, 2-mal genau die gleiche Tätigkeit, ich sauge diesen Teppichboden. Wahrscheinlich haben sie auch genau die gleiche Zeit gebraucht, roundabout. Es ist nicht die Tätigkeit, es ist nicht die Zeit, die hier zum Burnout führt, es ist die Haltung. Der eine geht nach Hause und sagt, boah, endlich fertig und macht so einen Check an eine lästige Pflicht. Die andere Person geht happy nach Hause und sie hat eine Zeit mit dem Herrn verbracht. Ich glaube, das lässt sich übertragen auf dein Windeln wechseln in der Nacht, auf das Kümmern um deine alten Eltern, lässt sich übertragen auf die Dinge, die niemand sieht, die du machst, weil der Vater im Verborgenen sieht. Es ist dein Mittel, ein Ich liebe dich an Jesus zu senden. Und so starten wir jetzt in 2026 rein. Und mein Ziel ist jetzt nicht, dass ihr euch nach diesem Gottesdienst hinsetzt und sagt, ich muss meine Vorsätze überarbeiten. Sondern was ich jetzt möchte und dich dazu einlade, ist, dass wir uns hinsetzen an den Tisch des Herrn. Denn wenn man so über das Vaterunser nachdenkt und feststellt, boah, Gottes Vision ist ja so viel größer als mein Leben und auch als diese Gemeinschaft hier. Gottes Plan für 2026 sprengt alles, was ich mit reiner Willenskraft auch erreichen kann. Ja, dann ist das Abendmahl doch ein guter Startpunkt, oder? Im Abendmahl wird klar, dass Gott dir zuspricht, ey, mein Reich hat schon begonnen, ohne dass du irgendetwas dafür getan hast. Seit 2000 Jahren breitet es sich aus. Also nimm und iss und trink und empfange. Und bei uns in der Gemeinde glauben wir, dass die Taufe so etwas Einmaliges ist, unser einmaliger Bundesschluss mit Jesus. Und das Abendmahl ist die Erneuerung von diesem Bundesschluss. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann sagen wir wieder Ja zu Jesus. Es ist ein Ich liebe dich zurück, Jesus. Es ist ein Ich gebe dir neu mein Ja-Wort. Oder wenn du es nicht zu kitschig findest, Jesus, ich küsse dich zurück. Und wir feiern dieses Abendmahl jetzt gleich nicht, weil wir wissen, dass 2026 super wird. Wir feiern dieses Abendmahl gleich auch mit Freude und auch mit einem Lied, das entsprechend dazu passt, dass wir es feiern, weil wir wissen, wer mit uns geht. Und das ist der Gamechanger. Keine Aufgabe, ein Geschenk, kein Druck, eine Verheißung. Ich bin bei dir alle Tage. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Chill.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.